Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Scholar Hot Dino. Ich bin Esti Rubens, ihr kennt mich, und heute bin ich auf der Never Team Konferenz und wir nehmen eine Live-Podcast-Folge auf. Wir haben hier ein Publikum vor uns sitzen und heute sprechen wir mit Rebecca Schönbach und Sharon Adler.
Okay, Sharon, die erste Frage geht an dich. Und zwar, beschreib uns bitte, wie du den 7. Oktober erlebt hast. Wie hast du dich gefühlt, dass du die Nachrichten gesehen hast und wie hast du die Situation erlebt?
Der 7. Oktober war ja ein Schabbat. Normalerweise schlafe ich persönlich ein bisschen länger aus, aber unsere Handys haben die ganze Zeit seit dem frühen Morgen gepiept und nicht aufgehört, sodass man das einfach nicht ignorieren konnte. Und wir haben dann eben ziemlich schnell und sehr, sehr früh davon erfahren, was in Israel passiert ist, und haben uns dann gleich mit Familie und Freundinnen und Freunden in Verbindung gesetzt und gefragt und uns erkundigt, ob alle soweit okay sind und ob sie mehr wissen und was denn jetzt genau passiert ist. Und das war der 7. Oktober, und klar sind wir gleich auch auf die Nachrichten gegangen und in soziale Netzwerke, aber auch CNN und israelische Nachrichten, aber auch Nachrichten in Deutschland, also deutschsprachige Nachrichten. Die Welt zum Beispiel hat ja von Anfang an berichtet, dankenswerterweise, oder auch Tagesschau 24. In den anderen Nachrichten war noch nicht so viel Information zu finden. Und ja, also ab diesem 7. Oktober war dann tatsächlich nichts mehr so wie vorher.
Okay, Rebecca, du setzt dich seit Jahren gegen Gewalt an Frauen an, und zwar in verschiedenen Gemeinschaften. Von iranischen zu afghanischen und jetzt auch israelischen Frauen. Du bist auch Expertin für Extremismus. Erklär uns den Zusammenhang zwischen Extremismus und Gewalt gegen Frauen.
Gewalt gegen Frauen ist immer eine Einstiegsdroge für Extremismus. Also Frauenverachtung ist generell ein Radikalisierungsfaktor, sowohl zur Anwerbung von jungen Männern, aber auch um die Weltsicht zu verfestigen. Nicht nur im Islamismus, sondern auch bei Rechtsradikalen. Aber gerade bei Islamisten ist es besonders deutlich, und vor allem ist da Gewalt auch besonders sichtbar. Also ob es jetzt der Islamische Staat ist, der Jesiden versklavt, ob es als Strategie auftritt. Bei jeder Machtergreifung von Islamisten werden zuerst Frauen entrechtet. Das konnte man zuletzt bei den Taliban wieder sehr gut beobachten. Oder eben direkte sexuelle Gewalt zur Erniedrigung, Einschüchterung, aber auch dafür, Musliminnen selbst zu zwingen, sich unterzuordnen. Also immer bei Machtergreifung von Islamisten wurde sexuelle Gewalt gegen Frauen eingesetzt, vor allem gegen Musliminnen, um sie zu zwingen, sich an islamistische Regeln zu halten. Das heißt, sexuelle Gewalt vor allem im öffentlichen Raum, damit die Frauen zu Hause bleiben und nicht mehr zur Arbeit gehen, sich nicht mehr frei bewegen können, als Druckmittel. Und das ist immer, tritt immer auf in diesem Zusammenhang und lässt sich sehr gut beobachten.
Willst du vielleicht kurz einmal vorstellen, was euer Verein macht diesbezüglich gegen Gewalt gegen Frauen?
Also Frauen für Freiheit beschäftigt sich vor allem mit dem politischen Aspekt von Gewalt gegen Frauen, weil der stark vernachlässigt wird. Mittlerweile wird ja glücklicherweise Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich, in Partnerschaftsgewalt, im sozialen Umfeld geächtet. Was aber nach wie vor vernachlässigt wird, ist die politische Komponente, eben genau das, was ich beschrieben habe. Einsetzen von sexueller Gewalt oder überhaupt Gewalt gegen Frauen, um Frauen in ihren Rechten einzuschränken, um darauf zu drängen, dass Frauen ihre Rechte nicht wahrnehmen. Sei es in der heute sogenannten islamischen Welt oder sei es auch bei uns, wenn es darum geht, Frauen einzuschüchtern oder ihnen zu sagen, sie sind selber schuld, die Täter-Opfer-Umkehr, die man immer wieder sieht. Und damit beschäftigen wir uns, indem wir verschiedene Faktoren von Frauen von Gewalt benennen, das heißt kulturelle Faktoren, tradierte Faktoren, religiöse Faktoren und politische Faktoren. Die Unterschiede zwischen Partnerschaftsgewalt und zum Beispiel sogenannten Ehrenmorden aufzeigen, da gibt es deutliche Unterschiede, anhand derer man auch sogenannte Ehrgewalt erkennen kann. Und dann erklären, wie der Zusammenhang ist zwischen politischer Gewalt gegen Frauen und dem Etablieren von Extremismus gegen Rechtsstaatlichkeit und gegen Demokratien. Und da haben wir ziemlich früh angefangen, zum Beispiel auch außenpolitisch Konzepte aufzustellen. Das, was man heute feministische Außenpolitik nennt, in einer anderen Art und Weise, als es jetzt das Außenministerium tut. Aber darauf hinzuweisen, dass Geschlechterapartheiten zum Beispiel eine politische Antwort brauchen.
Mega. Diesbezüglich auch Sharon. Du bist eine langjährige Verfechterin von Frauenrechten in Deutschland. Du machst das schon sehr, sehr lange, viel länger als ich. Wie hat sich deine Arbeit seit dem 7. Oktober verändert und wie hat sie vorher ausgeschaut und quasi im Kontrast zu jetzt? Wie ist das so?
Bis zum 7. Oktober war unsere Arbeit primär auch auf die Sichtbarkeit von Frauen im kulturellen, aber auch gesellschaftspolitischen Engagement ausgerichtet, also in Form von Beiträgen, auch in Form von Buchrezensionen oder Filmkritiken, solchen Dingen mehr, aber auch natürlich mit Hinweisen auf Veranstaltungen, die stattfinden. Und nach dem 7. Oktober kam ja dann auch ziemlich bald der 25. Entschuldigung, der 7. Oktober sitzt mir so in den Knochen, dass mir das Sprechen jetzt auch nicht ganz so einfach fällt, als wenn ich einen Vortrag halten würde über Gewalt gegen Frauen, die abseits ist von dieser Gewalt, die auch im persönlichen Umfeld stattfindet. Also bis zum 7. Oktober war es genau so. Und dann kam nach dem 7. Oktober der 25. November, das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und an diesem Tag oder zu diesem Tag berichten wir auf der Aviva Berlin seit Jahren auch über verschiedene Aktivitäten von verschiedenen Frauenrechtsorganisationen zu genau diesem Tag, zu ihren Forderungen an die Politik, an die Justiz und an die Zivilgesellschaft, auch wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Und ich habe eigentlich bis zu diesem Tag vom 7. Oktober an auch tatsächlich darauf gewartet, dass eine der Frauenorganisationen wie Terre des Femmes, Medica Mondiale oder UN Women, die uns auch üblicherweise auch nicht nur zu diesem besonderen Tag, zum 25. November, ihre Pressemitteilungen zukommen lassen zu ihren Aktivitäten. Bis dahin habe ich gewartet, dass da irgendein Zeichen kommt zum 7. Oktober und ich habe umsonst gewartet. Bis dahin hat sich bei mir auch etwas aufgestaut, als dann genau diese Pressemeldungen kamen zu ihren Aktionen, die am 25. November Berlin, aber auch deutschlandweit stattfinden sollten und ihre Forderungen, die sie eben formuliert haben, wie in jedem Jahr. Und ich kein einziges Wort finden konnte zum 7. Oktober zu der sexualisierten Gewalt gegen Frauen, die an diesem Tag explizit ja auch gegen Frauen ausgeübt wurde, wurde ich wütend, muss man sagen. Und ich habe dann die Initiative ergriffen. Ich muss sagen, ich habe es auf mich genommen. Das war emotional herausfordernd, mit jeder einzelnen Pressevertreterin dieser Organisation zu sprechen, mich mit denen in Verbindung zu setzen. Erstmal, ich gestehe es unter einem Vorwand, ich habe hier eine Rückfrage, würden Sie mich bitte zurückrufen und noch nicht zu formulieren, worum es jetzt hier eigentlich geht. Und dann habe ich mich mit jeder einzelnen Person auseinandergesetzt und musste es ertragen, dass ich Formulierungen über mich ergehen lassen musste auf meine Frage, warum jetzt keine einzige Stellungnahme an diesem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, zu der sexualisierten Gewalt, zu den Vergewaltigungen und Verstümmelungen an Frauen und Mädchen, ich dort fortfinden konnte. Und dazu abschließend vielleicht nur, das war sehr kalt, die Reaktion, das alleine schon mal. Und der Tenor und der Inhalt lautete eigentlich immer gleich. Wir haben keine Expertise, wir haben keine Partnerorganisationen vor Ort. Und wir haben uns dazu einfach noch nicht positioniert. Wir sehen da noch gar keinen Grund, uns zu positionieren. Und dann vielleicht noch zuletzt auf meine Frage, ob Sie sich denn vorstellen können, in Zukunft etwas zu tun und ob Sie sich vielleicht auch vorstellen könnten, zu einer Spendenaktion für traumatisierte Frauen in Israel, für die Überlebenden auszurufen. Denn für die Frauen in Gaza, in Asa, haben Sie es ja getan. Da hieß es dann nur, O-Ton, nein, das haben wir nicht vor, denn die in Israel haben ja genug Geld. Und das ist für mich Antisemitismus in Reinform. Das befeuert das Bild oder bedient das klassische Klischee oder Narrativ vom reichen Juden. Punkt erstmal.
Ich hatte als Nicht-Betroffener, als Nicht-Jüdin, ich habe gewartet, weil wir gedacht haben, als kleiner Verein, wir sind nur 10 Leute, wir arbeiten ehrenamtlich, wir haben keine riesige Reichweite, dass irgendeine größere Frauenrechtsorganisation ein Statement rausgibt. Also UN Women habe ich nicht mitgerechnet, aufgrund des Bias, aufgrund der Vorurteile gegenüber Israel, die sich sowieso bei der UN immer zeigen. Aber ich dachte, eine der großen deutschen Frauenorganisationen wird ein Statement rausgeben. Deswegen haben wir 4 Wochen gewartet, bis wir dann unsere Forderungen aufgeschrieben haben, die auch sofort unterschrieben wurden von 30 bis 40 prominenten Frauen, unter anderem auch Güna Balci, Fatma Kesa, die hier ist. Und was mich mehr überrascht hat noch als das Schweigen, war die Empathielosigkeit, die du beschreibst. Also ich war sehr entsetzt darüber, weil eigentlich, ob jüdisch oder nicht, jede Frau diese Form von brutaler sexueller Gewalt sofort als schockierend wahrnimmt. Selbst bei Jesidinnen, die auch weit weg sind aus dem Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit, war die Empathie größer. Als die Schulmädchen entführt wurden, die weltweite Kampagne Bring Our Girls Back, war die Empathie größer. Aber genau in diesem Fall, obwohl die Schilderungen so drastisch waren und zwar sehr, sehr schnell kamen, also wir haben vielleicht alle, die Bezug zu Israel haben, haben diese schrecklichen Videos auf ihre Handys bekommen, aber auch die allgemeine Bevölkerung konnte plötzlich Schilderungen sehen, die so grausam waren, dass das eigentlich jeden berührt. Und was mich sehr, sehr schockiert hat, war, dass es dann eben keine Reaktion gab, keine Empathie. Deswegen haben wir dann Forderungen aufgeschrieben und genauso wie wir es vorher gemacht haben in Bezug auf Geschlechterapartheiten in Afghanistan, im Iran, haben wir konkrete politische Handlungen gefordert. Und unsere erste politische Forderung war, jede Hilfe nach Gaza zu stoppen, wenn sie nicht an die Bedingungen gebunden wird, die Geiseln freizulassen. Weil in meinem Kopf auch immer noch, es sind immer noch Frauen in Geiselhaft, gerade die Frauen, die gewarnt haben vor diesem Terrorattentat, die Speerin an der Grenze zu Gaza waren. Und was diesen Frauen angetan wird, weiß jeder, der sich mit dem Thema Gewalt beschäftigt. Und es ging uns nicht darum zu sagen, dass man der Zivilbevölkerung in Gaza nicht helfen soll, sondern unsere Überzeugung und vor allem meine Überzeugung als Expertin auch in Terrorismusbekämpfung ist, hätten alle europäischen Länder sofort jede Form von Hilfe gestoppt, wären diese Menschen frei. Über diese 100 Menschen, die werden sofort frei. Wenn alle sagen, unisono, die gesamte Europäische Union, wir lassen nichts mehr rein, morgen früh stehen die alle bei uns und sind alle vollständig bei uns wieder zurückgegeben ans Internationale Rote Kreuz, an irgendeine internationale Organisation. Ich bin mir sicher, sie wären frei. Und dass das nicht kommt, ist allein schockierend. Weil es geht nicht darum, nicht der Zivilbevölkerung in Gaza zu helfen. Die würde sofort wieder Hilfe bekommen. Aber das ist eigentlich eine normale Forderung. Also es ist eine normale Forderung zu sagen, das verstößt gegen jedes internationale Recht. Wir lassen das nicht zu. Und dass das nicht kommt und auch nicht wiederholt wird, immer wieder und immer wieder. Und dass selbst Frau Baerbock, die sich feministische Außenpolitik auf die Fahnen geschrieben hat, diese Forderung nicht nachvollziehen kann, finde ich sehr schockierend. Und es gäbe eben weitere Sachen. Ne? Es gäbe Methoden, die NGOs unter Druck zu setzen und dass sie sich dafür einsetzen. All das kommt nicht. Immer wieder mit der Ausrede. Und was eben dieses Schockierende ist, ist, was man bei der UN sieht, aber leider auch in der deutschen Politik, die moralische, sag mal, diese falsche moralische Äquivalenz zwischen einer Terrororganisation und eben dem Staat Israel, die wir alle kennen, die sich mit diesem Thema lange beschäftigen. Aber das dann noch getoppt dadurch, dass man Frauen, die offensichtlich in den Händen einer systematisch vergewaltigenden Terrororganisation gelandet sind, relativiert, dass sie gerade Opfer eines brutalen Vorgehens sind, indem man behauptet, das seien Soldatinnen, was ja auch immer wieder in den sozialen Netzwerken kommt. Also diese Entmenschlichung der Frauen ist so drastisch, dass ich das selbst als Expertin noch nicht erlebt habe. Und das ist etwas, was mich seit dem 7. Oktober immer mehr schockiert. Und die andere Seite sind dann tatsächlich meine Kollegen. Und ich habe Anrufe bekommen von Kollegen, die sich diese schlimmen Bilder aus Syrien angucken mussten, die Folterberichte aus Syrien, die auch grauenhaft sind, die Verbrechen an den Jesiden im Irak nachvollziehen mussten, weil sie in den Gerichtsverfahren in Deutschland beteiligt waren. Und diese Menschen sind schockiert. Die haben alles gesehen, was es bisher gab. Und diese Schilderungen schockieren selbst diejenigen, die sich professionell damit beschäftigen müssen. Und diese Art von Diskrepanz muss man sich dadurch mal verbildlichen, dass es Leute schockiert, die das ihr Leben lang oder ihre berufliche Laufbahn gewohnt sind, sich mit sowas auseinanderzusetzen, dass es für sie schockierend ist. Und dann auf der anderen Seite diese Empathielosigkeit, das hat mich doch etwas aus der Bahn geworfen, muss ich zugeben.
Ich würde an der Stelle auch gerne ergänzen, meine große Kritik richtet sich auch an das Internationale Rote Kreuz, das sich wirklich geweigert hat, Medikamente an die Geiseln zu liefern, oder einfach aus meiner Sicht nicht genug dafür getan hat, überhaupt Zugang zu den Geiseln zu erreichen. Also auch da eine Empathielosigkeit, von der du, Rebecca, gesprochen hast. Und das ist etwas, was eben auch schockiert und auch meiner Meinung nach nicht genügend öffentlich kritisiert wird, auch nicht genügend kritisiert wird in der Politik, aber auch in den Medien. Und ich muss sagen, ich war, als du den Brief, diesen offenen Brief entworfen hast und ich den erhalten habe, das war Ende Oktober, Anfang November. Ich war sehr, sehr froh. Das war tatsächlich die erste öffentliche Stimme einer nichtjüdischen Frau, die sich solidarisch oder auch empathisch beides an unsere Seite gestellt hat. Und das kann man tatsächlich gar nicht genug loben. Es ist tatsächlich eine große Ausnahme. Deswegen umso mehr, ja, habe ich das auch sehr, sehr begrüßt und unterstützt.
Vielleicht zu dem Punkt, es gibt überhaupt keinen Grund, dankbar zu sein, weil es tatsächlich um die Freiheit von Frauen geht. Und zwar nicht nur um jüdische Frauen, weil der Zusammenhang zwischen Gewalt gegen Frauen, den ich am Anfang beschrieben habe, und der Freiheit vor Frauen ist immer da. Und das, was diese Gewaltterroristen sind nicht dumm. Das ist etwas, was tatsächlich oft bei uns unterstellt wird, dass es sozusagen Barbaren sind und die handeln aus einem Impuls. Das war in dem Fall nicht so. Diese Terrorattacke wurde 2 Jahre lang vorbereitet, ist koordiniert zwischen verschiedenen terroristischen Organisationen, unter anderem dem Terrorstaat im Iran. Und die wissen um die psychologische Bedeutung eines solchen Überfalls und vor allem auch der Gewalt an Frauen. Und wer mich zuerst angerufen hat, interessanterweise die einzigen, die Empathie gezeigt haben, sind die betroffenen Frauen, die aus islamischen Ländern geflohen sind. In Panik. Ich habe diese Anrufe 2021 bekommen, als hier Pro-Terror-Demonstrationen auf unseren Straßen schon stattgefunden haben, weil Israel angegriffen wurde, zur Unterstützung der Angreifer auch damals. Ich habe diese Angriffe jetzt wiederbekommen von Frauen, die fliehen mussten vor dieser sexuellen Gewalt durch Islamisten. Und die waren in kompletter Panik, dass sie hier in Deutschland nicht mehr sicher sind. Und weil sie diese politische Gewalt kennen als Methode, sie zu vertreiben und sie sozusagen ins Haus zu verbannen. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass diese politische Gewalt, diese systematische sexuelle Gewalt gegen israelische Frauen am 7. Oktober dazu dienen sollte, jüdische Frauen weltweit sich unsicher fühlen zu lassen. Weil der Effekt ist da. Ne? Jeder, mit dem ich spreche, der Betroffene, sagt mir, ich habe außerhalb des Körpers Erfahrung, ich habe Schockerfahrung, ich bin traumatisiert. Und dieser Effekt war gewollt. Und es ist aber so, dass es nicht nur jüdische Frauen trifft. Es trifft jede Frau, die nicht sich in islamistische Herrschaft anpassen möchte. Das heißt eigentlich uns alle. Alle Frauen und alle Männer, die für Gleichberechtigung einstehen. Und daher geht es eben darum, sich an die Seite Israels zu stellen und an die Seite israelischer Frauen, weil es geht darum, Gleichberechtigung zu sichern, den Rechtsstaat zu sichern, Israel als einziges Land im Nahen Osten, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sind, zu unterstützen, weil es ist eine Form von Gewalt, die dazu dient, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu unterminieren. Und auch hier, und das ist etwas, was wir verstehen müssen, das heißt, es ist nicht nur Solidarität mit israelischen Frauen oder jüdischen Frauen hier, es ist einfach etwas, was uns betrifft. Und das ist so ein Aspekt, den ich immer wieder versuche zu erklären. Es trifft uns wirklich alle. Und umso schockierender ist es dann zu denken, damit habe ich nichts zu tun. Doch, haben wir alle.
Bezüglich psychologischen Terror und Hashtag MeToo. Es gibt sehr viele Frauen, sind Betroffene sexualisierter Gewalt, auch außerhalb von Krieg und Kriegsverbrechen und 7. Oktober-Geschichten, sondern sehr viele Frauen, auch jüdische Frauen, erleben leider viel zu oft sexualisierte Gewalt. Und es gab aber immer, oder zumindest in meiner quasi Auffassung, so eine Zugehörigkeit in dem MeToo-Movement, in dem quasi groben, globalen MeToo-Movement, wo quasi Frauen, die betroffen sind, mit anderen Frauen sich solidarisieren und quasi Gemeinschaft finden und Heilung finden. Und das ist etwas, was gerade so zerbrochen worden ist. Und es ist so schwierig aktuell für Frauen, die quasi von, ich sag mal, alltäglicher sexualisierter Gewalt und Gewalt gegen Frauen betroffen sind, die halt nicht nur Alliierte verloren haben, sondern wirklich so eine Retraumatisierung irgendwo, die niemals hätte passieren dürfen. Niemals. Wir hätten das niemals zulassen sollen, dass Frauen sich so, oder Frauen, die betroffen sind, sich so verlassen und alleine fühlen. Genau, das wollte ich nochmal beleuchten, weil das mir das Herz bricht. wollen noch was hinzufügen?
Me too, unless you are a Jew. Also dieser Hashtag hat ja durchaus seine Berechtigung. Ich würde vielleicht jetzt insgesamt noch mal einen kleinen Bogen werfen, aber wirklich nur ganz kurz einen kleinen Abriss oder einen Gedanken hinzufügen zu den möglichen Ursachen dieser fehlenden Solidarisierung, gerade auch der nichtjüdischen deutschen Frauen mit den israelischen Frauen, die all das erfahren haben, Vergewaltigung, Verstümmelung. Und ja, von denen ja heute noch 20 in der Gewalt sind, jetzt in dieser Minute. Und vielleicht einfach kurz dazu aus meiner persönlichen Geschichte. Also ich bin 1962 in Berlin geboren, in West-Berlin geboren. Und ich bin aufgewachsen auch mit der späten Frauenbewegung. Das war einfach so ein bisschen, da war ich natürlich noch viel zu klein, um da selber mitzumachen. Aber als ich so 14, 15 war und mein politisches Bewusstsein erwachte, da sind meine nicht-jüdischen Schulfreundinnen alle mit einem, ihr wisst schon, mit einem Pallituch, sogenanntes Pallituch, auf die Straße gegangen und haben sich solidarisiert mit den unterdrückten Menschen, nicht nur Frauen, mit den Unterdrückten in Palästina. Und es gab auf der anderen Seite aber eine große Idealisierung oder vielleicht Heroisierung sogar mit den Jüdin der 1920er Jahre, der goldenen 20er, vielleicht auch sogar mit den Widerstandskämpferinnen in dieser Zeit. Aber niemals und zu keiner Zeit habe ich es ja in meiner Jugend oder auch in meinen 20er oder 30er oder 40er Jahren erfahren, dass sich nicht jüdische Frauen auf die Seite stellen der Israelin. Das hat vielleicht auch tatsächlich etwas damit zu tun, dass in diesen beiden deutschen Staaten, nämlich die BRD und die DDR, also gerade es eben in der DDR, eine große Liebe gab zur PLO. Das heißt, die Regierung der DDR, wenn man von Regierung sprechen möchte, anyway, die Regierung der DDR hat sich ja mit der Führung der arabischen Staaten sehr wohl solidarisiert, getroffen. Geschäfte natürlich gemacht, Geschäfte nochmal kurz, Geschäfte mit dem Iran, was du, Rebecca, vorhin gesagt hast, die ja auch heute noch stattfinden, all das gilt es auch endlich mal zu stoppen. Darauf weisen wir auch schon seit vielen, vielen Jahren hin, auch auf der Aviva. Aber nochmal kurz dazu. Und es gab auch in meinem engen Freundinnenkreis niemand, die mich auch persönlich unterstützt hätte, wenn ich denen erzählt habe, dass ich jedes Jahr zu meiner Großmutter nach Haifa, nach Kiryat Bialik fahre. Ja, dann kamen eigentlich auch keine inhaltlichen Fragen, sondern es kam Ablehnung. Und das ist eine Geschichte, man muss das Ganze vielleicht auch wirklich, was heute passiert, nämlich diese fehlende Empathie und Solidarisierung auch gerade queerer Frauengruppen, die ja heute auch Jüdinnen ausladen zu Chanukka-Feiern, zu Purim-Feiern etc. etc., das ist skandalös. Das alles hat aber eine Geschichte und man muss es im Kontext betrachten und dafür bräuchten wir sicherlich auch mehr als einen ganzen Tag.
Ja, es gibt zwei Aspekte bei den Ursachen. Das eine ist das, was du gerade angesprochen hast, die lange Geschichte von sozialistischen bis linken, alle Formen von linken Bewegungen zur Unterstützung der vermeintlichen palästinensischen Befreiungsbewegung, die eigentlich eine Pro-Terror-Bewegung ist und keine Befreiungsbewegung, keine Emanzipationsbewegung. Was man übrigens daran sieht, dass die palästinensischen Frauen, die sich gegen Gewalt wehren, sowohl gegen sogenannte Ehrgewalt als auch gegen häusliche Gewalt, von diesen Bewegungen unterdrückt werden. Also als 2019 ein besonders brutaler Ehrenmord stattfand in den palästinensischen Gebieten und Tausende von Palästinenserinnen auf die Straßen gingen, große Demonstrationen, über 20.000. Erstens wurde hier nicht berichtet und zweitens wurde denen in den Gebieten gesagt, und zwar explizit von PFLP, also marxistisch-leninistisch grundierten Terrorbewegungen und anderen, dass sie zuerst Israel bekämpfen müssen und dann dürfen sie über Gewalt gegen Frauen reden. Also ihnen wurde der Mund verboten. Die haben sich dagegen gewehrt übrigens. Und das andere ist aber, dass hier dann auch in bestimmten linken Kreisen, das hat man jetzt gesehen bei Zora, einer pseudofeministischen Gruppe, die sich mit Samidun und anderen PFLP-Frontorganisationen solidarisiert. Die sagen explizit auf ihrer Webseite, dass sie nicht im klassischen Sinn für Frauenrechte eintreten, sondern zunächst sozusagen gegen Kolonialismus und andere Unterdrückungssysteme und damit natürlich in Anführungszeichen gegen Israel. Und das kommt aus dieser sozialistischen Denkart, die du eben beschrieben hast. Und da hat man hier in Deutschland auch gesagt, Frauenrechte sind ein Nebenwiderspruch, der sich im Kommunismus auflöst. Also wenn wir das idealisierte linke Ideal von Kommunismus haben, dann werden auch Frauen gleichberechtigt sein. Das hat übrigens die zweite Frauenbewegung, die du eben angesprochen hast, die älter ist als wir beide, dazu gebracht, zu dem berühmten Tomatenwurf auf der studentischen Versammlung 1968, als dann die Sprecher wieder die Frauen ignoriert haben, die Frauen dann angefangen haben, die Sprecher mit Tomaten zu bewerfen, weil sie die Nase voll davon hatten, ignoriert zu werden. Aber das ist so eine typische, klassische Unterdrückung von Frauenrechten quasi in der Linken. Das ist das eine. Das andere, was ich sehe, ist, dass der moderne Feminismus, gerade was MeToo angeht, so eine Abzweigung genommen hat, sich nicht mehr mit klassischen Frauenrechten im Sinne von Menschenrechten für jede individuelle Frau zu beschäftigen, sondern der intersektionale Feminismus, wie man das heute nennt, definiert Frauenrechte als Gruppenrechte, sozusagen organisiert Opferhierarchien. Ne, weiße Frauen an der Spitze als nicht unterdrückte Gruppe und je nach Hautfarbe und verschiedenen Kategorien dann jeweils sozusagen mehr unterdrückte Opfergruppen. Und da kommen Frauen als Frauen kaum noch vor. Also es gibt LGBTQ und andere Gruppen, die unterdrückt werden, was natürlich stimmt, aber hat nicht unbedingt mit Frauenrechten zu tun. Und das führt dazu, dass individuelles Leid, also etwas, was man einer individuellen Frau antut, nicht mehr gewertet wird als tatsächlich berechtigtes Anliegen. Und so haben die dann auch gesagt, wir reden zuerst über Palästinenser und dann vielleicht irgendwann mal über israelische Frauen, denen was angetan wird. Und das ist eben so die Abkehr. Eigentlich ist das auch eine Abkehr vom ursprünglichen intersektionalen Gedanken, wo jeder Person in der individuellen Situation, damals nach Kernshaw, schwarze Frauen wurden unterdrückt von weißen Männern, aber auch von schwarzen Männern in einer Arbeitssituation in einer Fabrik, geguckt wird, was der Person angetan wird. Und das wird vergessen in diesem Gruppendenken. Und was auch eben gerade das Auswärtige Amt jetzt zeigt, die haben nämlich die feministische Außenpolitik an intersektionalen Gruppendenken ausgerichtet. Und dann kann man nicht mehr sich solidarisieren mit tatsächlichen Opfern, sondern nur noch mit Opfern als Gruppe. Und dann werden israelische Frauen als insgesamt freie Frauen in einem militärisch überlegenen Land dargestellt und ihnen wird damit abgesprochen, tatsächlich Leid zu erfahren. Und das ist eine unglaublich gefährliche Entwicklung, dieses Denken nur noch in Gruppen- und Opferhierarchien, weil man damit verkennt, dass jeder Frau, egal wo sie ist, Menschenrechte zustehen und die Verletzung dieser Menschenrechte geahndet werden muss. Damit wird es sozusagen weggedrückt und auch die Frauen damit dehumanisiert. Und da müssen wir eben entgegengehen. Und das sind die beiden Ursachen, die ich sehe.
Ich würde vielleicht ein paar Fragen von euch aufnehmen. Wenn irgendjemand von euch was sagen möchte oder eine Frage hat, das ist ihr Teil. Ja, komm. Komm kurz vor zu mir, quasi. So, stell dich vor.
Hallo, ich bin Mascha. Ich bin Journalistin bei der Jüdischen Allgemein. Und wir haben auch gemerkt, dass wir das erste Mal darüber geschrieben haben, dass also zum Beispiel UN-Women angeklagt haben, dass sie sich überhaupt nicht äußern, dass wir wahnsinnig viel Hass bekommen haben von Männern, das dann sowohl antisemitisch als auch sexistisch war. Übrigens auch, also nur on a side note, wir haben jetzt sehr viel über Islamismus geredet, aber auch im Rechtsradikalismus, also beim Anschlag von Halle, konnte man sehr eindeutig sehen, dass auch rechtsradikale Gewalt mit sozusagen der Einstiegsdroge Sexismus anfängt. Ja. Und genau dazu will ich fragen, weil wir reden immer so viel dazu, was können wir Frauen tun, aber ich frage mich, wie wir irgendwie an junge Männer rankommen, die auf diese Einstiegsdroge irgendwie reinfallen. Und ich würde von dir, Rebecca, gerne mehr erfahren, wie das eigentlich funktioniert. Also warum catcht das junge Männer? Also was steckt eigentlich dahinter, dass Männer sich wirklich davon verführen lassen können, dass sie irgendwie sexuelle Gewalt ausüben dürfen und dann sozusagen in so ein extremistisches Narrativ reinfallen? Wie funktioniert das und wie können wir das stoppen?
Also einmal der wichtigste Aspekt, den du angesprochen hast, sind nicht die Frauen, die verantwortlich sind, das zu stoppen, sondern die Männer. Und vor allem, was bei uns eben schief läuft bei der gesamten Analyse von Gewalt gegen Frauen, wir haben einen Opfer-Survey nach dem anderen. Viktimisierungs-Surveys heißen die. Also die Bundesregierung finanziert auch jetzt wieder ein Viktimisierungs-Survey. Wir wissen aber, dass Frauen Opfer sind von sexueller Gewalt. Also wir brauchen nicht nochmal zu wissen, wie viele Frauen und dass es Frauen sind. Sondern was wir eigentlich finanzieren müssen, sind Studien über Täter. weil dann nur dann kann diese Gewalt gestoppt werden. Und warum das so gut funktioniert, es gibt verschiedene Täterprofile. Also man unterscheidet bei der Prävention Jugendliche und Erwachsene. Bei Jugendlichen, das ist gerade, was du angesprochen hast, bei Rechtsradikalen in dieser Incel-Szene, ist es was, in der Pubertät sucht man sich, Frauen wie Männer. Und wenn das Ich noch nicht gefestigt ist und man hat Unsicherheiten, fühlt sich allein, hat alle möglichen Arten, man nennt das in der Radikalisierungsforschung kognitive Öffnung hin zu einer Art von Radikalisierung. Und dann sagt einem jemand, du bist gar nicht schuld daran, du bist nicht hässlich, du bist nicht irgendwie unwillkommen. Wer schuld sind, sind die Frauen, die dich nicht wollen. Und das ist gerade bei Incels ganz massiv in der rechtsradikalen Szene. Der Feminismus ist schuld, die Frauen sind schuld. Das hat man bei Halle gesehen, das hat man in anderen rechtsradikalen Anschlägen gesehen, dass die Täter sagen, der Feminismus ist schuld. Die Frauen sind also schuld, dass sie dich nicht wollen. Mit dir ist alles in Ordnung. Das verfängt bei jungen Männern. Und das wird gerade in der Incel-Szene online systematisch als Radikalisierungsmoment eingesetzt, aber tatsächlich auch bei islamischen Zirkeln. Das gibt sogar jetzt viele Scharia-Gelehrte und auch Imame, die davor warnen, dass man junge muslimische Männer damit radikalisiert, mit diesem Trick. Und dann ist es aber bei Erwachsenen, gibt es eben das andere, je nachdem welches verfestigte Weltbild man hat, dass Frauen eigentlich bei Rechtsradikalen, ist das ja auch so, an den Herd gehören, sich unterordnen, nur sich um die Kinder kümmern, keine Karriere machen und eigentlich keine Entscheidungen treffen sollen. Wenn man dieses Weltbild hat und es ist verfestigt, dann ist es natürlich leichter, auch Gewalt zu rechtfertigen, weil es Frauen in einer gewissen Art und Weise schon entmenschlicht. Und je mehr eine Person entmenschlicht wird, desto eher ist man bereit, dieser Person etwas anzutun. Und bei Erwachsenen funktioniert dann eben das. Aber beides ist eben, wenn es schon gefestigt ist, ist es sehr schwierig, die Leute rauszuholen. Wenn das eben Jugendliche sind, dann ist eben gerade bei Jugendlichen der Aspekt sehr, sehr stark, dass man ihnen vermittelt, sie sind in Ordnung und an ihren ganzen Problemen sind andere schuld. Und da ist natürlich das Naheliegendste bei diesen Jugendlichen, sind die Frauen in ihrer Umgebung. Was auch nicht neu ist, aber es funktioniert halt leider immer wieder. Und da anzusetzen fehlt. Es fehlt tatsächlich. Es gibt seit den 70er Jahren eine bestimmte Beschreibung, eine Typologisierung von sexueller Gewalt in Tätertypen. Es sind 4 Tätertypen. Und bis heute wird nicht weiter darüber geforscht, wie man das verhindern und aufhalten kann. Und man sieht tatsächlich, dass es wirkt an der Kriminalisierung, aber auch an der gesellschaftlichen Ächtung von Gewalt gegen Kinder. Das hat unheimlich viel bewirkt, dass man die Gewalt gegen Kinder ächtet, dass man es ächtet, seine Kinder mit Gewalt zu erziehen. Auch nur ein kleiner Klaps auf den Po wird geächtet, was perfekt funktioniert hat. Es gibt immer noch Kinder, denen Gewalt angetan wird, aber viel weniger. Und vor allem wird es niemand in Deutschland geben, der sagt, das ist okay. Zumindest niemand, der einigermaßen alle Tassen im Schrank hat. Und diese Art von Ächtung brauchen wir auch bei Gewalt gegen Frauen. Und zwar nicht die Frauen, die dann wieder gesagt kriegt, warum warst du da, warum hast du Minirock angezogen, diese Art von Täter-Opfer-Umkehr, die ja immer noch passiert. Warum habt ihr in der Armee gedient, im Fall von jetzt diesen jungen Frauen, die immer noch in Gaza festgehalten werden von Terroristen. Sondern es muss einfach damit gearbeitet werden, warum machen die Täter das, was sie tun. Und diese Taten müssen gesellschaftlich geächtet werden. Und das wäre der erste Schritt, konsequente Ächtung der Taten.
Darf ich dazu kurz was ergänzen? Es gibt auch jemand, die auch dazu arbeitet und forscht, publiziert und auch Veranstaltungen auch anbietet. Die kennst du sicherlich auch, Veronika Kracher, schon mal gehört, genau. Also das ist jemand, die sich wirklich fast ausschließlich auch mit diesem Phänomen dieser sogenannten Incels beschäftigt. Genau.
Genau, Sharon, du beschäftigst dich schon lange mit Antisemitismus und Rechtsextremismus in Deutschland. Wir erleben ja gerade einen krassen Aufstieg der AfD und der antisemitischen Gewalt von rechts. Wie fühlt es sich für dich an, aktuell als Jüdin in Deutschland in dieser Hinsicht und vor allem auch als Frau?
Ja, das ist eine abendfüllende Frage tatsächlich. Wie fühlt es sich an? Vielleicht fangen wir mal mit der AfD an. Es ist ja gerade im Gespräch, die Partei zu verbieten. Ich persönlich befürworte das, weil ein Verbot der NPD ist bereits gescheitert und ich unterstütze persönlich nicht die Argumentation, ein gescheitertes Verbot würde der Partei am Ende mehr nutzen, als den demokratischen Kräften in diesem Land helfen, weil ich denke ganz einfach, dass ein Verbot der Partei an sich und natürlich auch der Gruppen, die sie unterstützen, also auch der rechten Stiftungen, die auch tatsächlich der AfD nahen Stiftungen, ich denke an eine ganz bestimmt, die eben auch Gelder erhalten, diese Partei darf keine finanziellen Mittel mehr haben, tatsächlich ihr Gedankengut, ihr rechtes Gedankengut bundesweit, aber vor allen Dingen auch im ländlichen Raum, in Kindergärten, in Schulen zu streuen. Also all das müsste besser tatsächlich kontrolliert werden. Aber auch das, wie gesagt, ein ganz abendfüllendes Thema, ein extra eigenes Thema, wie ich finde. Wie fühle ich mich? Ja, ich meine, das hat natürlich auch sehr viel tatsächlich mit dem 7. Oktober zu tun, denn wir wissen alle, dass antisemitische sogenannte Vorfälle nach dem 7. Oktober, Rias hat das wieder erneut jetzt aktuell beobachtet, radikal angestiegen sind. Auch in meinem ganz persönlichen Leben ist es natürlich auch ein Grund dafür gewesen, dass wir zum Beispiel unsere Chamsa an der Tür abgenommen haben. Mein Magen-David trage ich schon seit Jahren im Prinzip nicht mehr in allen Kontexten offen im öffentlichen Raum. Das ist so in Deutschland, aber auch in Frankreich, in Holland, in Dänemark, europaweit. Das ist nicht nur ein deutsches Problem. Antisemitismus ist bundesweit, was wir jetzt gerade an den Universitäten beobachten müssen. Das ist ein Antisemitismus, der sich ganz wild seine Bahn bricht und vollkommen unverblümt und total frei antisemitisch äußert, der sich sogar in physischer Gewalt, in Attacken auf Jüdinnen und Juden überall an den Universitäten spiegelt und zeigt, sodass Jüdinnen und Juden nicht mehr sicher in ihre Universitäten gehen können. Aber es ist auch eine Realität von jüdischen Kindern in Deutschland. Also jüdische Kinder in Deutschland gehen unter Polizeischutz quasi durch eine Schleuse in den Kindergarten oder auch in die Schulen. Also Antisemitismus nach dem 7. Oktober, um das jetzt nochmal so zusammenfassend zu sagen, hat sich nochmal radikalisiert. Aber der Antisemitismus vor dem 7. Oktober war ja schon vorher da. Und deswegen sage ich auch, dass auch alle anderen, diese Burschenschaften, all diese Geschichten, die ja auch die Amadeo-Antonio-Stiftung im Übrigen untersucht und im Blick hat, nicht nur sie, aber eben viele andere auch, das muss weiter beobachtet werden. Und vor allen Dingen, es ist ein ganz schlechtes Zeichen, dass gerade Projekte, die sich mit Demokratieförderung, mit der Arbeit gegen Antisemitismus, Antisemitismusprävention, also nicht nur die Bekämpfung von Antisemitismus, wenn er dann schon da ist, sondern die Antisemitismusprävention an Kindergärten, an Schulen, an Universitäten, schon in der universitären Ausbildung, fehlt im Prinzip auch der Blick auf den Antisemitismus. Und all das, also die Lehrkräfte stehen dem Ganzen hilflos gegenüber. Also das ist ein so großes, weites Feld, das lässt sich schwer runterbrechen auf eine einzige Forderung.
Ja, ich glaube, bei der Forderung, die mir einfällt, ich habe da, glaube ich, auch einen Artikel drüber geschrieben in der Welt, was jetzt, um es mal ein bisschen positiv zu sehen, teilweise umgesetzt wird, ist die IRA-Definition als Vorbedingung für jede staatliche Förderung, weil, was du gerade angesprochen hast, sämtliche Präventions- und Deradikalisierungsprojekte müssen daran gekoppelt werden, wie auch meiner Meinung nach alle anderen, auch zum Beispiel was die Bekämpfung von Frauenfeindlichkeit angeht, weil wir haben im Moment das Problem, dass wir in der Deradikalisierungs- und der Präventionsarbeit Akteure haben, die zum Beispiel Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit ignorieren. Und gerade nach dem 7. Oktober darf das nicht mehr geduldet werden. Und das, was jetzt Doro Cialo in Berlin angefangen hat zu sagen, wir führen es ein, das muss unterschrieben werden bei jeder staatlichen Förderung, dass man Antisemitismus nicht akzeptiert und auch nicht israelbezogenen Antisemitismus, sollte eine Vorbedingung sein, weil wer das nicht unterschreibt, ist nicht geeignet für die Prävention von Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit. Und gerade in dem Zusammenhang müssen wir uns auch als Frauen dafür einsetzen, dass das stattfindet, weil das uns einen großen Schritt nach vorne bringen würde.
Ich weiß, dass hier im Raum Jüdinnen und Juden sitzen. Aber, und ich weiß auch, wie anstrengend das ist, in einem nicht-jüdischen Kontext zu leben. Wir alle leben ja nicht ghettoisiert in irgendeiner Bubble, sondern wir haben ja nicht-jüdische Freundinnen oder Kolleginnen oder wie auch immer. Und mit denen haben wir ja natürlich auch zu tun. Und deswegen ist es auch meine, was ich immer auch in meinem nicht-jüdischen Kontext tatsächlich fordere, ist nochmal nicht die Geiseln zu vergessen, die Poster weiterhin aufzuhängen, die Poster so aufzuhängen, dass sie, und das ist ja auch das Traurige daran, dass sie abgerissen werden, sie so aufzuhängen, dass sie geschützt werden, beschützt die Poster. Also das ist auch wirklich meine Forderung. Und immer wieder, so traurig und tragisch das auch ist, dann vor einem abgerissenen ein Plakat zu stehen, aber ja, macht aufmerksam. Ich habe ein paar Organisationen hier einfach nochmal gesammelt, die ich jetzt hier gerne on air geben würde. Das eine ist zum Beispiel die Petition Women Stand with Israel, Bring Them Home Now, Spenden an das Haifa Rape Crisis Center, die ZWST für die Versorgung, Unterbringung und psychosoziale Unterstützung der Evakuierten. In Israel selber sind jetzt viele Menschen gerade quasi heimatlos im eigenen Land, ohne Zuhause. Das Zuhause ist zerstört. Dann stellt euch, das ist das, was ich den nichtjüdischen Leuten sage, stellt euch an die Seite der jüdischen Studierenden, unterstützt die Petitionen, die eben an UN Women gehen, die von Hamas Raped Me Too, Demanding Justice for the Victims of Sexual Assaults by Hamas on October 7th, viele andere auch, macht auch aufmerksam auf Initiativen, Organisationen wie Women Wage Peace, Voices of Women at Wartime. Maccabi Women hat jetzt auch gerade nochmal eine neue Initiative ins Leben gerufen zu dem 7. Oktober zur sexualisierten Gewalt gegen Frauen. All das werden wir featuren und das ganz kurz zurück zu deiner Frage. Da hat sich jetzt auch der Fokus von Aviva nochmal ausschließlich verändert vielleicht. Also Aviva war nie ein jüdisches Frauenmagazin im Prinzip, sondern im Prinzip offen. Also ein Magazin, was sich mit Belangen von Frauen beschäftigt hat, aber eben jüdische Themen auch mit gefeatured hat. Das ist ganz klar. Und das ändert sich jetzt eben einfach gerade in meiner Überlegung tatsächlich auch. Und da sind jetzt auch alle, die hier sind, wer Lust hat, da auch für die Aviva mal etwas zu schreiben, gerne herzlich dazu auch eingeladen tatsächlich. Genau. Aber das ist das eben. Und vor allen Dingen, mir liegt es am Herzen, die Geiseln dürfen nicht vergessen werden. Bring them home now.
Sonst, wenn es noch keine Fragen gibt, würde ich euch noch mal fragen, ob ihr noch was hinzufügen möchtet zum Schluss, als Abschluss.
Ja, ich glaube, bring them home now ist die wichtigste Forderung gerade. Wirklich darauf zu drängen und nicht die israelische Regierung damit unter Druck zu setzen. Sie tun alles, was sie können, denke ich, auch wenn es natürlich jede Form von Kritik da an dem jetzigen Vorgehen geben kann, sondern unsere eigene Regierung zu kritisieren. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass die Demonstrationen, die jetzt stattfinden gegen diese AfD-rechtsradikalen Pläne von Remigration, die ich sehr, sehr unterstütze, weil ich das unglaublich gefährlich finde, mit einschließen, gegen Antisemitismus vorzugehen und auch gegen israelbezogenen Antisemitismus und explizit die Gewalt gegen jüdische Frauen erwähnen sollten. Also ich würde mir sehr wünschen, dass wenn es 25.000, 30.000 Menschen am Brandenburger Tor gibt, dass jeder einzelne Redner und jede einzelne Rednerin sagen, wir stehen an der Seite israelischer Frauen, weil erst dann gehen wir gegen jede Art von Extremismus vor, weil Extremismus immer anfängt mit Frauenverachtung und Antisemitismus und beides zusammen muss zusammen bekämpft und gedacht werden. Und dazu gehört auch, beides zusammen zu benennen auf der Bühne, wenn es darum geht, Extremismus zu bekämpfen, jede Form, rechtsradikal, Islamismus, marxistisch-leninistische PFLP-Ideologie, ganz egal, diese beiden Elemente hat jede Form von Extremismus. Und daher würde ich mir wünschen, dass es klar benannt wird. Als erste Forderung, bring them home. Und wir stehen an der Seite der israelischen Frauen.
Danke euch. Okay. Vielen Dank. Danke, Rebecca und Sharon, dass ihr da wart, dass ihr euch den Weg hierher gemacht habt. Und danke euch fürs Im-Raum-Sein und fürs Zuhören.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns hoffentlich ganz bald. Vielen Dank an Nevatim und an die Jewish Agency dafür, dass ihr uns eingeladen habt, unseren Podcast eingeladen habt, dafür, dass wir hier Aufnahmen aufnehmen durften. Es hat uns sehr gefreut, hier zu sein und ja, genau. Danke.
So, das war's für heute. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.